So, diese Predigt ist für junge Leute und alle, die jung geblieben sind und jung bleiben wollen. Ja. Gibt es da ein paar davon hier? Ich hoffe doch sehr, ja. Sehr gut. Genau. Es ist ja so, ja, also irgendwann kommen die Alterserscheinungen, ja, und aber die Bibel redet ja ganz klar davon, der äußere Mensch zerfällt, aber der innere wird von Tag zu Tag erneuert, ja. Das ist wie mit so einem Baum, danke Mary für das Bild. Kennt ihr diese Bäume, die so radikal beschnitten werden im Herbst, wo nur so ein Stumpf da steht, so ein hässlicher, ne? Aber dann jedes Frühjahr treiben sie neu aus und irgendwann sieht es aus wie ein junger Baum, ja. Das ist zwar eigentlich ein alter Knorz, aber dadurch, dass immer neue Blätter rauskommen, sieht es total jung aus, ja. So ist es auch mit jedem hier über 40, sag ich mal. Genau, ja, das Körperliche, ja, lässt ein bisschen nach. Aber ich hoffe, wir wollen auch jung bleiben. Ja, die Gefahr des Alters ist ja, dass man nicht mehr offen ist, ja, und nicht mehr beweglich. Man denkt, man hätte schon alles gesehen und alles erlebt und was man alles durchgemacht hat. Ja, ist auch so. Aber wenn man dann darauf sich so festlegt und sagt, ja, gut, das war's jetzt und man erwartet nichts mehr, auch nichts von Jesus, ja, dann ist man alt. Aber wenn man offen bleibt und sagt, okay, ich mag 60, 70, 80 sein, egal, ich werde erneuert und Jesus hat immer auch noch was Neues mit mir vor. Was macht einen jungen Menschen aus? Er fragt nach seiner Rolle im Leben, er fragt nach seinem Platz in der Gesellschaft, er fragt, was soll ich arbeiten, wie soll ich leben, ja? Soll ich viel Geld machen oder lieber alternativ leben, soll ich bürgerlich oder friekig leben, soll ich so leben, wen soll ich heiraten, mit wem soll ich leben, alles so Fragen, ja, und wenn wir diese Fragen auch, gerade die Frage, wie will Gott uns gebrauchen in diesem Leben, wenn wir die behalten, dann bleiben wir jung, bringt mehr wie jegliche Pille, will ich mal sagen, die da angeblich jung hält. Okay, den Vers, den ich habe, das ist Johannes 6, 68, ist auch unser Hochzeitsvers, Trauvers nur nebenbei. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, also, das war so, Jesus hatte da eine große Crowd um sich rum, ja, die ja, hat ja auch so Sachen gemacht wie die Speisung der 5000, also er hatte immer viele Leute, die zu seinen Reden kamen und so weiter, es war schon ein Spektakel, ja. Und dann redet er im Johannesevangelium Kapitel 6, kann man das nachlesen, redet er darüber, dass er redet mal so ein bisschen mit Tiefgang. Ja. Er spricht davon, dass er das Brot des Lebens ist, ja, die sogenannte Brotrede. Er sagt, ihr müsst mich essen, ihr müsst mich in euch aufnehmen, nur dann habt ihr wahres Leben. Ja. Und die Leute, viele der Leute, die da waren, die wollten lieber was für ihren Bauch. Ja. Die wollten zu dem Zeitpunkt noch nichts für ihre Seele oder ihre geistliche Erneuerung. Die wollten vor allem was zu futtern haben. Und als Jesus so direkt und hart mit ihnen redete, über sich selbst auch und welche Rolle er in ihrem Leben spielen möchte, da sind viele weggegangen. Ja. Die haben gesagt, das ist uns zu hart. Also jetzt reicht's mal. Ne? Also wir haben hier gerne ein bisschen gesnackt und wir haben uns auch mal was angehört. Aber jetzt, ja, wir machen mal lieber einen Abgang. Und dann waren da noch die 12 Jünger, ja, die immer so mit Jesus im Alltag durch die Gegend zogen. Und dann fragt er sie, wollt ihr auch weggehen? Ja? Und dann sagen die, nein, ja, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, die, die dicht mit ihm zusammen waren, die haben was erkannt, dass es bei Jesus etwas gibt, was es sonst nirgendwo gibt. Absolut nirgendwo, nicht in dieser Welt. Die Worte des ewigen Lebens, ja. Wir haben erkannt, dass du der Sohn Gottes bist und all das. Jesus ist die wahre Nahrung. Er macht die Seele satt. Jesus sagte ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und da haben sie Geschmack dran bekommen. Das haben sie gelernt zu schmecken. Deshalb die Bewunderer, die sprangen ab, aber die Nachfolger, die sind geblieben. Weil Jesus zu ihrer Lebenspriorität, zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden ist. Weggehen ist für sie keine Alternative. Wenn wir nur Menschen folgen, die Christus folgen, aber nicht Christus selbst, werden wir keine Kraft haben, wie Christus zu leben. Nochmal, wenn wir nur Menschen folgen, die Christus folgen, aber nicht Christus selbst, werden wir keine Kraft haben, wie Christus zu leben. Wenn wir nur von dem fasziniert sind, was Jesus tut, aber nicht von Jesus selbst, dann werden wir aufgeben, wenn es mal hart auf hart kommt. Nur in und mit Christus können wir auch Christus nachfolgen. Und es gibt keine Alternativen zu Jesus. Das ist mein Thema heute. Jesus ist alternativlos. Wenn wir mal so dicht an ihm dran waren, dass wir etwas von seiner Herrlichkeit, von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Treue, von seiner Freude, wenn wir davon etwas geschmeckt haben, dann erscheint alles andere, was diese Welt zu bieten hat, irgendwie ein bisschen, ja, unwichtiger, ja, zweitrangig. Es eignet sich nicht dafür, wirklich zu einem Lebensmittelpunkt zu werden. Und dennoch gibt es diese Dinge, die diese Welt zu bieten hat. Und auch bei uns Christen werden die manchmal wichtiger als Jesus, oder? Also ihr kennt doch diese Lektion vom Glaubensgrundkurs Farbwechsel, wo da dieser Lebensthron ist, ne, auf dem das Ego sitzt. Und dann sagt irgendwann jemand, ja, ich will jetzt da Jesus, dass du auf diesem Thron Platz nimmst, dass du mein Herr wirst, mein Mittelpunkt im Leben. Und dann fragen wir manchmal die Leute, ja, okay, in welchem Punkt bist du? Ja, spielt Jesus noch überhaupt keine Rolle bei dir? Steht er so quasi neben deinem Thron und du findest ihn faszinierend? Oder ist er schon dein Herr? Sitzt er auf deinem Thron? Und dann sagen viele Leute, ja, ich habe auch Jesus mal meinen Thron gegeben, aber abends habe ich das Gefühl, ich sitze selber wieder drauf, ne, und Jesus steht daneben. Und so kann man diese Entscheidung auch immer wieder neu treffen, ja. Und ich möchte jetzt einfach mal die Dinge dieser Welt ein bisschen madig machen, mit Hilfe des Alten Testamentes, ja, dass unsere Priorität, Jesus an die erste Stelle, ganz klar ist. Nehmen wir mal als erstes das Geld, ja, ein großer Konkurrent zum Reich Gottes. Geld ist aber keine Alternative, obwohl es eine tolle Erfindung ist. Also ich muss ja sagen, stellt euch vor, wir müssten immer Tauschhandel betreiben, ja. Wir hätten kein Geld und jeder würde mit seinen 3 Tomaten vom Balkon hier ankommen, ja, oder seinem alten Klapprad oder so, und wir würden hier immer ständig tauschen, um uns das zu schaffen. Also ihr versteht, Geld ist schon eine tolle Erfindung, aber als Lebensmittelpunkt völlig ungeeignet. Jesus sagt, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist der Götze des Geldes, ja. Es war damals schon so, ja, es ist nicht nur heute mit Euro und was weiß ich alles und Kreditkarte, sondern schon damals, ja, waren die Leute hinter Gold und Silber her, weil man natürlich viel damit anstellen kann und es eine gewisse Eigendynamik und Faszination hat. Geld ist ein klassischer Götze, ja. Und heute, interessante Zeiten, ja, unser Konsum, mehr und mehr wird es ja auch kritisch gesehen, ja, wegen der ganzen Umweltprobleme und Klima und so, fragt man sich schon, okay, muss das denn sein, ja, so viel und so viel reisen und so viel konsumieren, geht das nicht auch anders, ja. Aber trotzdem wird anscheinend so viel konsumiert wie nie zuvor und es wird eher mehr als weniger, ja, denn irgendwie stehen wir anscheinend drauf, ne. Und niemand will sich auch irgendwie totarbeiten, nur um konsumieren zu können, aber viele tun genau das, ja. Also lasst uns mal hören, was im Alten Testament steht. Wir gehen in das Buch des Predigers, da werde ich jetzt ein paar Texte draus vorlesen. Es ist geschrieben worden von König Salomo, einem der reichsten, mächtigsten, erfolgreichsten, schönsten, gesegnetsten, gebildetsten Menschen, die je gelebt haben, ja. Also in der Zeit war es definitiv die Top Nummer 1, ja. Elon Musk und Bill Gates in einer Person und was weiß ich, ja, und Angela Merkel noch mit rein. Also es war alles, genau. Er hatte wirklich den Dreh raus. Es war ein Geschenk von Gott, er hatte Gott darum gebeten und Gott hat es ihm geschenkt, dass er quasi alles erreichen kann, ja. Er sagt in Kapitel 5, Vers 9, wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Auch hier gilt, alles vergeblich. Je reicher jemand wird, desto mehr Leute wollen von seinem Reichtum leben. Welchen Nutzen hat er am Ende davon? Nur das Nachsehen. Wer hart arbeitet, schläft gut, ob er viel oder wenig gegessen hat. Der reiche Faulenzer dagegen wälzt sich schlaflos im Bett, weil ihm der Magen drückt. Noch eine böse Sache habe ich beobachtet, dass einer, der seinen Reichtum ängstlich hütet, dennoch ins Elend gerät. Ein einziges schlechtes Geschäft, schon ist alles verloren. Wenn der Mann einen Sohn hat, kann er ihm nichts mehr vererben. Und überhaupt, nackt wie der Mensch auf die Welt gekommen ist, muss er wieder von ihr gehen. Von allem, was er hier angehäuft hat, kann er nicht mal eine Handvoll mitnehmen. Das ist doch eine ganz üble Sache. Der Mensch muss gehen, wie er gekommen ist. Für nichts und wieder nichts hat er sich abgeplagt. Ah, ich liebe es. Ja. So viel Weisheit drin und irgendwie so auch ein bisschen lustig formuliert. Müsst ihr mal lesen, wenn ihr das nicht kennt. Jesus sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Die Apostel sagen, Gold und Silber haben wir nicht, ja, zu dem Mann, der da bettelnd saß, ne, und gelähmt war. Aber was wir haben, geben wir dir. Im Namen Jesu steh auf. Tatsächlich steht der auf, ja. Und sowas kann man auch nicht mit Geld bezahlen, wenn man sowas mal erlebt. Das kann man nicht mit Geld bezahlen, ja. Wenn du erlebst, wie ein Gelähmter durch die Kraft Jesu auf einmal anfängt zu laufen. Ja. Wenn du Geld machen willst, dann mach doch Geld, ja, wenn du Spaß dran hast. Aber wenn unser Leben Jesus gehört, dann sind wir eben Verwalter anstatt Besitzer. Und das ist auch viel entspannter. Ja, Besitzer ist immer im Stress, ja, oh, mein Besitz. Und, ja. Aber wir sind nur Verwalter, egal wie viel wir haben. Viel hast, wenig hast. Wir erleben göttliche Versorgung statt den Lohn unserer Mühen. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt die Bibel. Aber über den Lohn definieren wir uns nicht. Und das setzt uns frei, dafür zu leben, was wirklich zählt. Welche Rolle spielt denn Geld in meinem Leben? Habe ich es unter Kontrolle und verwalte es oder hat es mich unter Kontrolle? Haben wir Ängste in dem Bereich, die wir vielleicht durch Vertrauen ersetzen sollten? Ist Geld oder Schulden ein Thema, was wir vielleicht auch verdrängen, weil es uns Angst macht? Haben wir Sehnsüchte nach Dingen, die wir haben wollen, aber eigentlich gar nicht brauchen? Bauen wir unsere innere Sicherheit auf unseren Besitz, unsere Altersvorsorge, unseren Kontostand? Oder haben wir das alles wirklich Jesus hingegeben und anvertraut? Können wir großzügig sein, freigebig und gelassen in dem Bereich? Reden wir mit Gott über unser Geld? Danken wir ihm für unser Gehalt oder Hartz IV oder was auch immer da kommt? Geld ist als Lebensmittelpunkt keine Alternative. Wir müssen uns wirklich fragen, was wir erreichen, wenn wir so viel arbeiten, dass es uns nicht gut geht, damit wir Dinge kaufen können, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Ist nicht von mir. Ich weiß aber auch nicht mehr von wem. Ja, vielleicht weiß es noch jemand. Habe ich irgendwo mal gehört. Fand ich sehr interessant. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Leistung, Bildung und Erfolg sind auch keine Alternativen. Also man kann ja auch wenig Geld haben und trotzdem viel leisten, gebildet sein und erfolgreich. Deshalb will ich das nochmal extra aufführen. Und der König Salomo, der den Prediger geschrieben hat, hat sehr viel geleistet. Er war sehr erfolgreich. Ja. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Wir sollten schon was leisten und bewegen in unserem Leben. Die Möglichkeiten nutzen, die Gott uns schenkt. Das gibt uns auch einen Sinn und Zweck. Und dann stehen wir auch mehr oder weniger gerne morgens auf. Also wenn du was bewegen kannst, dann bewege was. Aber als Lebensmittelpunkt ist das auch völlig ungeeignet. Das ist keine Alternative. Sich über Leistung und Erfolge zu definieren oder über Bildung, das bringt Stress, Burnout und Frustration und Niedergeschlagenheit. Kapitel 1 im Prediger. Ich, der Prediger, war König über Israel, lebte in Jerusalem. Ich nahm mir vor, mit Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Das ist eine leidige Plage. Gott hat es den Menschen aufgegeben, sich damit abzumühen. Ich habe alles beobachtet, was unter der Sonne getan wird und fand, es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Krummes kann nicht gerade werden, Fehlendes kann man nicht zählen. Ich sagte mir, ich habe mein Wissen vergrößert und ich weiß mehr als jeder, der vor mir in Jerusalem war. Mein Geist hat eine Fülle von Weisheit und Erkenntnis erfasst.
So nahm ich mir vor, herauszubekommen, was Weisheit, was Verblendung und was Dummheit ist. Doch ich erkannte, auch das ist alles ein Haschen nach Wind, ist alles nichtig. Mit viel Weisheit kommt viel Verdruss. Wer seine Erkenntnis mehrt, mehrt auch den Schmerz. Ja, die Apostel, die Jünger Jesu, haben auch viel geleistet. Quer durch den Mittelmeerraum gefetzt, ja, Gemeinden gegründet, Menschen zu Jesus geführt, wurden verfolgt, haben Hunger erlitten, haben Schiffbruch erlitten, ja, haben immer wieder neu angefangen, haben was aufgebaut, es sind Gemeinden entstanden, hier und da. Thomas ist angeblich sogar bis nach Indien gekommen, unglaublich, ja. Sie haben viel geleistet in der Kraft, die Gott ihnen geschenkt hat. Und der Jakobus sagt im Neuen Testament, so Gott will und wir leben, werden wir dies und das tun. Ja, eine ganz gute Einstellung. Ja. An Gottes Segen ist alles gelegen, steht manchmal über alten Häusern. Kennt ihr das? Da ist was dran. Und in Christus kann ich auch jede Aufgabe und Rolle entspannt annehmen, die das Leben so mit sich bringt. In Christus kann ich wirklich auch Erfolg haben. In Christus kann ich aber auch versagen. Ja? Ich kann Erfolg haben in Jesus, ich kann versagen in Jesus. Und das ist dann nämlich auch kein Weltuntergang, wenn ich mal versage. In Christus kann ich mich total reinhängen, mir Visionen schenken lassen, was erreichen. In Christus kann ich aber auch ruhen. Kann ich Sabbat halten, ja. Ich meine, Gott ist so voller Leben und Energie, selbst er meint, er müsste einen Tag ruhen. Ja. Warum? Weil es eben nicht nur auf Leistung ankommt. Sonst würden wir durchblockern, bis der Körper irgendwann nicht mehr mitmacht. Ich kann Erfolg haben oder auch nicht, aber ich definiere mich nicht über ihn. Bildung und Erfolg sind als Lebensmittelpunkt nicht geeignet. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das Dritte, Vergnügen ist keine Alternative. Geh ins Trauerhaus statt ins Wirtshaus. Da wirst du klug. Das ist auch so ein Spruch vom Prediger. Ja. Oder lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, von dem Psalm. Okay, aber er hat es ausprobiert, Kapitel 2. Ich wollte am vollen Leben teilhaben, wie die Menschen, die sich nicht um Weisheit und Einsicht kümmern. Aber der Verstand sollte die Führung behalten. Ich trank Wein, um mich in Stimmung zu bringen, denn ich wollte erkunden, ob der Mensch während seiner kurzen Lebenstage irgendwo Glück finden kann. Ich vollbrachte große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte Weinberge, ich legte Obstgärten an, ich pflanzte darin alle Arten von Fruchtbäumen. Ich legte Teiche an, um die vielen aufwachsenden Bäume zu bewässern. Ich kaufte mir zahlreiche Sklaven und Sklavinnen zu denen hinzu, die ich von meinem Vater geerbt hatte. Ich besaß mehr Rinder, Schafe, Ziegen als irgendjemand vor mir in Jerusalem. Nomadische Kultur, ne? Also heute Teslas und so, ne? Also, genau. Ich füllte meine Vorratskammern mit Silber und Gold aus den Schätzen der unterworfenen Könige und Länder. Ich hielt mir Sänger und Sängerinnen und nahm mir so viele Frauen, wie sich ein Mann nur wünschen kann. Ich wurde mächtiger und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Weil ich ein so großes Wissen besaß, konnte ich mir alles verschaffen, was meinen Augen gefiel. Ich versagte mir keine Freude. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Doch dann dachte ich über all das nach, was ich getan und erreicht hatte, und kam zu dem Ergebnis, alles ist vergeblich und eine Jagd nach Wind. Es kommt nichts heraus bei aller Mühe, die der Mensch sich macht unter der Sonne. Also er hat es ausprobiert. Ja. Das, was heute auch, wo es viele Möglichkeiten gibt, Ablenkung, Vergnügung, von Party zu Party. Aber es ist oberflächlich, es hält nicht lange. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und ein Tag mit Jesus auf der Hochzeit
und zu sehen, wie er Wasser in Wein verwandeln kann, ist schöner als vielleicht der heißeste Club hier in Hamburg. Ja. Freiheit bedeutet zu sagen, mein Leben macht Spaß, aber es muss auch nicht immer Spaß machen. Ja, wenn das Leben immer Spaß machen muss, das ist auch eine große Falle. Menschen werden süchtig und abhängig von diesem und jenem. Vergnügen ist keine Alternative. Vergnügen ist kein Lebensmittelpunkt. Man kann nicht den Spaß immer verlängern und die Freude, weil es kommen auch ganz andere Zeiten. Und für die muss man auch gerüstet sein. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Check. Ja, TÜV. Gerade die alten Autos müssen aber öfters mal zum TÜV. Ist Jesus noch meine erste Priorität? Kann ich dankbar sein für meinen Besitz, meine Leistung, mein Vergnügen? Kann ich solche Dinge aus Gottes Hand entgegennehmen und es Jesus unterstellen? Kann ich sagen, Jesus, danke für meinen Kontostand, Altersvorsorge, Besitz, aber das ist mir alles nicht das Wichtigste, sondern du? Kann ich sagen, Jesus, danke für meine Leistung, meine Bildung, meinen Job, mein Leben in dieser Welt, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern du? Kann ich sagen, danke, Jesus, für mein Vergnügen, den Spaß, den ich habe, die schönen Dinge, die tollen Erlebnisse, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern du? Wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Das Faszinierende an Jesus ist, dass seine Worte eben nicht rein aus der Welt kommen, sondern aus seiner Welt, aus der Ewigkeit. Und das gibt es nirgendwo sonst. Jesus alternativlos. Amen. Ja, und so wollen wir das bekennen. Und vielleicht ist es ja auch schon unsere Lebenserfahrung, wenn wir da ein bisschen gesammelt haben. Es gibt einfach nichts in dieser Welt, was einem vollständige Erfüllung bieten kann, wie du es kannst, Jesus. Du hast uns geschaffen. Du weißt, was wir wirklich brauchen. Du möchtest in uns leben und uns führen und uns zum frischen Wasser bringen, immer wieder neu. Schenk, dass wir nicht auf den Leim gehen, vor allem dem, was die Welt so zu bieten hat. Schenk, dass wir Dinge aus deiner Sicht sehen können, auch kritisch, aber auch dankbar, je nachdem. Schenk, dass wir an dir festhalten können oder uns neu an dir andocken. Danke, dass wir von den Dingen dieser Welt auch ruhig enttäuscht sein dürfen, aber dass du uns niemals enttäuschst. Amen.